Auch an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag wollen wir unseren Gott ehren, indem wir miteinander auch Worte der Psalmen beten. Und wir nehmen heute Verse aus Psalm 102 und lade Sie ein, dass wir dazu aufstehen. Ja, der Herr baut Zion wieder und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Das werde geschrieben für die Nachkommen, und das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Wie ein Kleid wirst du sie wechseln, und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Amen.
Weihnachten bei Johannes, das Licht, so lautet die Überschrift der Predigt von Andreas Schäfer. Und wir lesen dazu aus Johannes 1, die Verse 9 bis 14. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, auch heute danken wir dir von ganzem Herzen dafür, dass du den Himmel verlassen hast und dass du in diese dunkle und gottlose Welt gekommen bist, dass du auch bei uns angekommen bist, dass du es hell gemacht hast. Und wir danken dir, dass du kein Weihnachtsbesuch bist, der morgen wieder nach Hause reist, sondern du bist gekommen, um zu bleiben. Du bist gekommen, um bei uns, um in uns zu wohnen in Ewigkeit. Und das, obwohl unser Leben vielleicht gerade mal die Qualität von so einem dunklen Stall hat. Es macht dir nichts, du suchst einfach nur die offene Tür. Und deshalb wollen wir dir auch heute Morgen die Tür unseres Herzens ganz weit aufmachen. Wir wollen dich bitten, dass du uns erfüllst mit deinem Licht, mit deiner Gnade, mit deiner Wahrheit. Herr Jesus, wir brauchen dich. Und wir wollen ganz bewusst auch die Menschen vor dich bringen aus unserem Umfeld, die noch im Dunkeln sind. Und wir wollen dich von Herzen bitten, Herr Jesus, klopfe bei ihnen an. Höre nicht auf, bei Menschen anzuklopfen. Auch an diesem Weihnachtsfest. Und lass das Wunder geschehen, dass sich Türen öffnen, dass du hineinkommen kannst. Danke, Jesus, für diesen Tag, den du uns gibst, für dieses Zusammenkommen heute Morgen. Wir bitten dich um Vollmacht für Andreas Schäfer. Wir bitten dich auch um Gnade für uns zum Hören, dass auch das Wunder heute Morgen geschieht, dass dein Wort Fleisch wird, indem sich's verbindet mit unserem Leben. Herr Jesus, wir wollen dich anbeten, den Menschensohn, den gekreuzigten und auferstandenen, den wiederkommenden König aller Könige. Amen.
Es war nur eine ganz, ganz kurze Szene. Tausende wurden gezeigt, die vor dem Lichtermeer stehend von ganzem Herzen sangen, O du fröhliche, O du selige Weihnachtszeit. Ton aus, Bild ging weiter. Dann wurde es anders gesagt. Ich dachte, das ist typisch. Gar nicht jetzt als Vorwurf, nur als Beschreibung. Denn man hat ja jetzt gar nicht mehr mitbekommen, warum, O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, der Grund, der wurde nicht mehr gesagt. Und der Grund ist ja in diesem so bekannten Weihnachtslied in eine Kurzfassung der Kurzfassung von der Kurzfassung gesagt. In dem ganz einfachen Satz, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit, das fehlte. Und damit haben wir diese berühmte Leerstelle, also mit EE, diese berühmte Interpretationsleerstelle. Altes Thema, nicht kein modernes Thema, altes Thema. Altes Thema, Weihnachten braucht Interpretation. Weihnachten braucht Interpretation. Nur weil da irgendwo eine Krippe rumsteht, nur weil da eine ungewöhnliche Geburt stattgefunden hat, nur weil da irgendetwas nachher da eigenartig war und drei Hirten rumliefen. Weihnachten braucht Interpretation. Und natürlich ist Weihnachten seit 2000 Jahren interpretiert worden. Und wir müssen jetzt gar nicht auf die aus unserer christlichen Perspektive falschen, oberflächlichen, einseitigen, ba-da-ba-ba-ba Interpretationen achten, sondern der Schlüssel ist ja, dass wenn ich nicht Offenbarung habe, ja, dann bleibe ich logischerweise bei meinen innerweltlichen Interpretationen. Ganz logisch, nachvollziehbar. Wo soll ich denn sonst ankommen, als in dem, was sich innerhalb meines Weltsystems sich so anbietet, um so ein Geschehen zu interpretieren? Und deswegen ist der Schlüssel tatsächlich für uns, auch für uns, die wir an Jesus Christus glauben, der Schlüssel, ja, wir brauchen Interpretation. Ja, wir bekommen Interpretation. Aber wir, die wir an Jesus Christus glauben, sagen, wir wollen keine innerweltliche Interpretation. Und wir bekommen, Gott sei es gedankt, auch keine innerweltliche Interpretation. Wir bekommen Offenbarung der Bibel, Wort unseres Gottes. Und im Wort unseres Gottes, in der Bibel, wird uns Weihnachten interpretiert, wird uns Weihnachten erklärt. Ganz verschieden. Matthäus, anders als Markus, Markus, anders als Lukas, Lukas, anders als Johannes. Johannes, wir haben mit ihm angefangen in der Christmette, hat einen ganz besonderen Weihnachtsblick. Der schaut ganz anders auf dieses Weihnachtsereignis. Gott, sein Geist, lenkt diese vier Evangelisten ganz verschieden. Das eine Ereignis ganz einzigartig, nicht nur zu interpretieren, sondern zu offenbaren und damit uns ein Verstehen zu geben. Und tatsächlich, so eigenartig das klingen mag, wir sind die allerersten, die dringend brauchen, dass Offenbarung bei uns ankommt. Denn wir leben davon. Wir leben davon. Und deswegen benötigen gerade wir, die wir in Jesus Christus unseren Halt, unsere Mitte haben und die wir das Fest mit ganzen vollen Zügen genießen, durchführen und füllen wollen, leben davon, dass uns das, was das Fest ausmacht, und so die Worte Gottes in unseren Kopf und unser Herz hineinkommt. Johannes, kannst du uns ein ganz klein wenig helfen? Kannst du ein bisschen uns helfen zu verstehen, was da Weihnachten es zu verstehen gibt, was an Weihnachten an Offenbarung gibt? Und jetzt kommt es zu diesem berühmten Prolog des Johannesevangeliums. So hat man diese ersten 18 Verse des Johannesevangeliums genannt. Allerdings ist die Vokabel Prolog für unseren Geschmack ein bisschen irreführend. Denn Prolog klingt ja so ein bisschen, der Hauptteil kommt ab Vers 19. Also man kann das ja auch überspringen, so wie sie das Vorwort von manchem Buch überspringen und sagen, nett, aber das lese ich später, wenn ich Zeit habe. Ich will zum Eigentlichen kommen. Insofern ist die ersten 18 Verse des Johannesevangeliums kein Prolog. Und selbst das, was Luther drüber gesprochen hat, das ist der Vorspruch, macht es auch nicht viel besser. Weil ein Vorspruch sagt ja auch, können wir mal zum Hauptspruch kommen. Sondern der Gedankengang ist vielmehr, dass uns tatsächlich in den ersten 18 Versen durch Johannes, wir würden vielleicht heute sagen, der Rahmen abgesteckt wird. Wir würden sagen, der Raum wird gebaut.
Wir würden sagen, die Perspektive wird uns gezeigt, in der das ganze Geschehen, was dann ab Kapitel 1, 19 bis 21 am Ende entfaltet wird. Also es ist im Grunde genommen ein Makrokosmos, das Große, damit wir nachher im Detail in den Mikrokosmos runterkommen. Erst einmal das große Bild zeigt uns Johannes, damit wir das große, ganze Bild verstehen und begreifen und von daher dann im Ganzen begreifen, was hat das eigentlich mit diesem Weihnachten zu tun? Sie kriegen also von der Krippe, kriegen Sie dem Zoom wieder ganz weit. Wie weit? Unglaublich weit. Für viele fast zu weit. Denn Johannes fängt ja so unwahrscheinlich weit an. Keiner fängt so an wie Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Bäm. Keine Krippe, keine Sterne, keine Schafe, kein Maria und Josef. Wir sind völlig anders, völlig anders. Ganz weiter Rahmen. Wir sind in der Welt unseres Gottes. Wir sind sogar jenseits von unserem greifbaren Raum und Zeitsystem. Wir sind einfach rausgenommen aus dem Ganzen. Und jetzt sagt Johannes, und da fing alles an, wobei der Zeitbegriff ja schon eine Schwierigkeit darstellt. Aber wir nehmen mal den Zeitbegriff. Da fing alles an, da, in der Welt unseres einzigartigen, unvergleichlichen, einzigen Gottes. Bei ihm war das Wort und das Wort, das ist ja nicht irgendeine eigenartige philosophische Formel. Wir haben ja in der Christmette in der Nacht gesagt, das war der große Irrtum aus Faust 1, als das da war. Und dann eben Faust in der Studierstube den Gelehrten das erklären lässt, Johannes 1, am Anfang war das Wort, nein, so hoch kann ich das Wort nicht einschätzen. Denkfehler, grober Denkfehler. Grober Denkfehler, weil das Wort ist nichts Innerweltliches, Innermenschliches. Das Wort ist eine Person. Das Wort gehört auf die Seite des Himmels. Das Wort gehört einem Einzigen. Das gehört zu Jesus. Das gehört zu Jesus. So, so groß, so wunderschön groß fängt unser Johannes hier an. Und nach diesen ersten 8 Versen ist er noch gar nicht durch, sondern nimmt uns jetzt mit hinein in die weitere Präzisierung, was da eigentlich abgelaufen ist und was wir verstehen dürfen, wenn es um den Einstieg in das Johannesevangelium, wenn es um den großen Rahmen Gottes geht. Und ich glaube, Sie können sich ein bisschen vorstellen, dass gerade zum ersten 18 Versen des Johannesevangeliums es eine Unmenge an Literatur gibt. Das ist die Fülle, die absolute Fülle. Unter dem Sortieren, komm, wir hängen uns an die Alten. Komm, wir hängen uns an die, die vor uns gute Spuren gezogen sind und die uns einen Weg gewiesen haben. Wir sind ja nicht die Ersten, die jetzt anfangen, Johannes 1 zu lesen. Wir stehen am Ende der Kette. 2000 Jahre vor uns haben Menschen mit dem Heiligen Geist Johannes 1 gelesen, nachgedacht, darüber gebetet und sind eigentlich schon zu all den Ergebnissen gekommen. Wir laufen nur noch hinterher und es ist ein schönes, fröhliches Hinterherlaufen. Ehrliche, erste große Entdeckung, was für eine einzigartige Heilsveranstaltung Gottes. So haben die alten Väter das genannt. Die Heilsveranstaltung Gottes. Die Heilsveranstaltung Gottes, das heißt doch, dass Gott tatsächlich einen Termin sich vorgenommen hat, eine Veranstaltung der Rettung geplant hat. Und die Heilsveranstaltung Gottes, von der sagt uns jetzt hier unser Johannes in diesem Vers, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Haben Sie einmal ein ganz klein bisschen über diesen fantastischen Satz nachgedacht? Also für alle, die jetzt sagen, bei mir in meiner Bibel steht das ganz anders, sie müssen ihre Bibel nicht wechseln. Es ist tatsächlich schwierig, weil in der griechischen Sprache ist der Artikel für am Anfang so oder so zu übersetzen bei uns. Also man kann sagen, das war das wahre Licht oder man kann sagen, der war das wahre Licht. Ja, beides führt auf die eine Person zurück, nämlich auf Jesus. Und am Ende wiederum, der war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, so kann man auch übersetzen, dann bezieht es sich auf Jesus, der in diese Welt kommt. Oder man kann übersetzen, die in diese Welt kommt, nämlich alle Menschen. Was ein klein wenig das Wahrscheinlichere ist, weil tatsächlich eine typisch hebräische, alttestamentliche Formulierung ist. Eine Beschreibung für den Menschen. Der Mensch ist der, der in die Welt kommt. Das ist eine Definition für das Menschsein an sich. Der Mensch ist der, der in die Welt kommt. Und jetzt sagt uns hier Johannes, es gibt eine einzigartig geplante Heilsveranstaltung Gottes und die hat mit einer Person zu tun. Und diese eine Person bekommt nun wiederum so ein Fundamentalwort, die bekommt eine Beschreibung hier. Diese eine Person, die ist das Licht. Die ist das Licht. Ja, wir haben unsere Bemühungen ja gesehen, das bisschen Licht hinzukriegen. Aber Sie werden mir alle zustimmen, so schön das ist ja nicht das Licht. Sondern das Licht, von dem die Bibel spricht, das ist ja etwas, was von außerhalb unserer Schöpfung kommt. Und selbst das, was in 1. Mose 1 geschaffen wurde, ist ja dann eben nur geschaffenes Licht. Aber abgesehen von diesem geschaffenen Licht mit all seinen faszinierenden Dingen, wissen wir sofort, dass es, das hat mit dem Licht natürlich überhaupt nichts zu tun. Alles Licht, was wir hinkriegen, ist ja immer nur ein Versuchen, ein Herantasten an das eine Licht. Also wenn Sie ein Bild haben wollen, selbst das Bild ist nur ein sehr schwaches Bild, ist, Sie können einfach die Sonne nicht ersetzen. Hilft nichts. Da können Sie noch 13 Strahler aufbauen und 15 neue Einstellungen hinkriegen. Aber das, was die Sonne vermag, das kriegen wir mit all unseren kleinen Energieträgern einfach nicht hin. Völlig andere Liga. Und genau das meint hier der Eingang. Das ist das wahre Licht. Das ist das wahre Licht. Und es natürlich ist für uns, wenn so ein Begriff auftaucht wie Licht, ist auf der einen Seite immer schwierig, weil das so allgemein klingt, so wenig greifbar klingt. Auch wenn Sie ein bisschen jetzt nachdenken mit denen, die vorgedacht haben, wir müssen ja gar nicht alles selber denken, nachdenken denen, die vorgedacht haben, dann sagen die uns, wenn wir an das Licht kommen der Bibel, dann landen wir natürlich, wenn wir bei Jesus ankommen, immer bei seiner sogenannten Präexistenz. Das heißt, er war immer schon das Licht. Und schon wenn ich sage, er war immer schon das Licht, mache ich ja schon einen Fehler. Weil immer dann bin ich ja schon eingegrenzt in unserem Zeitsystem. Das heißt, vom Licht zu reden heißt, Sie müssen raus aus allem Geschaffenen. Sie müssen in das hinein, was allein Gott anteilig ist. Und wenn von dem Licht die Rede ist, sind Sie mit mir raus aus allem Geschaffenen, dieser einzigartigen, wunderschönen Welt und Gegenwart und Präsenz unseres Gottes. Das ist das eine. Vergessen Sie nicht, wo dieses Licht war, im Sinn von immer dort, nicht im Sinn von war mal als Geschichte, sondern immer wird das so sein, dass er dieses eine wahre Licht ist. Und jetzt kommt dieses eine wahre Licht und wird zum Schöpfungslicht. Ja, natürlich. Nicht, dass er das Licht ist, sondern dass er das Licht schafft. Dieser Jesus, von dem hier die Rede ist, von dem heißt es so nebenbei, en passant, übrigens, er hat auch die Welt geschaffen. Ja, also nebenbei ist auch eine Mitteilung drin, natürlich hat er auch das geschaffen, was alles hier da ist. Das heißt, allein diesen Moment, merken Sie den Makrokosmos, das ist nicht mehr die kleine Krippe, das ist der... Wie heißt der Pantokrator, der Herrscher des gesamten Alls, durch sein Wort, Hebräerbrief Kapitel 1, ist alles geworden, was geworden ist. Unglaublich, Johannes, was für ein riesengroßes Bild du uns zeigst. Du zeigst uns Jesus, wie er beim Vater war. Du zeigst uns ihn in seiner Schöpfungsmacht und Autorität. Und zur Schöpfungsmacht gehört immer dazu, dass Gott ja nicht nur gesagt hat, ich fange mal an, dann der Rest ist alleine, sondern er ist der jeden Tag, dieses lichtgeschenkte Universum lässt. Wir leben, denkst du an Psalm 102, wir leben davon, dass er das Licht anlässt. Wir leben davon, dass er all das, was funktioniert, auch heute so laufen lässt. Sie sind bei der Selbstverständlichkeit aufgestanden. Das ist allein dem zu verdanken, dass Gott sagt, ich gebe euch einen neuen Tag. Er wird diese Erde einmal einrollen, Psalm 102. Er wird sie wegnehmen. Im Zusammenhang seines Kommens wird es Verwandlungen geben an den Systemen. Und das wird uns natürlich enorm unruhig machen. Aber wir wissen, den einen, der die Schöpfung geschaffen hat, das ist das wahre Licht. Und der dieser Schöpfung jeden Tag einen neuen Tag des Lichts, des Seins schenkt und gibt. Aber nur das ist ein Teil des Lichtseins von Jesus. Der nächste Teil des Lichtseins, den die Väter uns beigebracht haben, ist, natürlich ist sein Licht nicht nur ein Schöpfungslicht und das ewig seiende Licht, sondern das Licht, was er ist, ist das Offenbarungslicht. Zum Lichtsein gehört im übertragenen Sinn, dass ich ins Licht hineintrete, und zwar in das Licht seines Wortes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Jetzt wird's hell. Das heißt, zum Lichtsein von Jesus gehört immer, tatsächlich immer, diese ganz wesentliche Erkenntnis. Mein Gott, du hast es in einer dunklen Welt, einer wortlosen Welt, hast du es so schön hell gemacht. Du hast uns deine Worte geschenkt. Du hast uns Menschen geadelt, indem du uns angesprochen, indem du uns deine Worte geschenkt hast. Die Worte, die er gegeben hat, in alttestamentlicher Offenbarungsgeschichte, insbesondere seinem auserwählten Volk Israel. Aber selbst wenn sie sagen, ja, dieses Wort Offenbarungslicht, das ist ja ganz vielen Menschen überhaupt gar nicht zugänglich gewesen über eine lange, lange, lange Zeit der Menschheitsgeschichte, dann gilt doch dieser wunderbare Satz aus dem Römerbrief, dass Gott auch in ihre Herzen hinein ein Erkennen gegeben hat, in ihr Gewissen hinein ein Erkennen gegeben hat, das, was wir mit natürlicher Erkenntnis beschreiben. Gott ist bereit, sich erkennen zu lassen, auch durch die Schöpfung, auch durch unser inneres Gewissen, um auf ihn zu stoßen. Er ist ein wunderbares, einzigartiges Licht. Und jetzt wird dieses Licht, was bei Gott ist, was die Welten geschaffen hat und erhält, was sich artikuliert hat im Wort der Heiligen Schrift und in dem ganz nah sein, denken Sie zum Beispiel an diese wunderbare Passage aus der Areopagrede von Paulus, für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, in ihm denken, leben, weben und sind wir. Also ganz nah, dieses Licht ist jetzt tatsächlich zu uns gekommen. Zu uns gekommen. Man kann es nicht packen. Dieses ewige Licht kommt zu uns, wird so klein, dass es bei uns ankommt. Natürlich spüren wir schon in Johannes 1 den Satz aus Johannes 8, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ach so. Das ist mehr als nur Schöpfung. Das ist mehr als nur Erhaltung. Das ist sogar mehr als nur, ich habe da eine Ahnung, dass es einen Gott gibt und ich habe ein Wort von ihm gehört. Es kommt ein weiterer, ganz wesentlicher, eigentlich sogar der zentrale Aspekt des Lichtseins von Jesus dazu. Licht im Denken der Bibel bedeutet nämlich immer auch Rettung. Licht bedeutet Rettung. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jetzt wird's hell. Jetzt wird's hell. Das heißt, zum Lichtsein von Jesus gehört genau diese Heilsveranstaltung Gottes. Gott hat eine Heilsveranstaltung vor, die ist mehr als ich schaffe eine Erde, die ist mehr als ich erhalte sie, die ist mehr als ich rede, die bedeutet, dass ich tatsächlich eine ganz besondere, einzigartige Beziehung zu diesem meinem Gott und Schöpfer eintreten darf. Ich darf Rettung erleben. Die Finsternis vergeht, 1. Johannesbrief, die Finsternis vergeht, das wahre Licht scheint jetzt, Epiphanias Text, ganz wunderbar. Jetzt ist hell. Da, wo Jesus ist, kommt das Licht der Rettung in diese Welt hinein. Tatsächlich, es kommt in diese Welt hinein. Ich weiß, es ist bei Ihnen und bei mir so selbstverständlich. Das sind so Sätze, die sind bei uns christlich sozialisiert. Aber denken Sie mal ganz kurz dran, das ist ja phänomenal. Das ist phänomenal. Es heißt eben nicht nur, das Licht scheint über seinem auserwählten Volk Israel. Da scheint es auch. Ja, Halleluja, Amen. Und da scheint es auch zuerst. Alles richtig. Aber das Licht kommt in die Welt. Es kommt in die Welt. Und jetzt kommt dieser Satz, Johannes 1, Vers 9, wo tatsächlich so einfach das Johannes sagen kann und so umfassend, dass man es zuerst gar nicht richtig rafft, ob er das wirklich ernst meint. Wenn es dann da heißt, das ist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Haben Sie es gehört? Das ist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Das ist die Heilsveranstaltung Gottes. Das ist die Heilsveranstaltung Gottes. Gott sagt nicht, ich wähle ein paar besonders nette aus und die rufe ich dann zusammen. Die kriegen ein Ticket zur Veranstaltung Und dann kommen die zur Veranstaltung und dann sehen sie diese Ausgewählten in der Veranstaltung. Draußen ist der Rest. Und dann sind da in der Veranstaltung meine und für die bin ich dann das Licht. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ich habe ein auserwähltes Volk und das ist mir dermaßen genug. Und natürlich werde ich mich gemäß den Versprechen an die Väter um ein auserwähltes Volk kümmern. Sondern er sagt ja schon im Propheten Jesaja zu seinem Messias, du sollst das Licht sein für wen? Für die Heiden. Das sind 2 bis 8 mehr. Also es ist eben nur das auserwählte Volk Israel. Und es steht ja ein Satz drüber, den kann man zuerst überhaupt gar nicht richtig fassen, weil er eine Heilssetzung bedeutet. Eine tatsächlich universale, kosmische Heilssetzung. Eine Heilsveranstaltung, wie die Alten es gesagt haben, wird hier geplant. Die ist unglaublich. Wir müssen das runterbrechen, damit wir das begreifen. Und am besten, wir begreifen es so, wenn wir sagen, über jedem Menschen, der in diese Welt kommt, das ist ja der Satz, per Definition, über jedem Menschen, der in diese Welt kommt, steht ein Programm. Und das heißt Jesus. Wahnsinn. Wahnsinn. Über jedem Menschen, der in diese Welt kommt, steht ein Programm. Und das heißt Jesus. Ahnen Sie ein bisschen, was Weihnachten ist? Ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, was über Ihrem Leben steht. Ansonsten. Ich weiß auch nicht, was über andere Menschen denken, was über deren Leben steht. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was Sie denken, wenn Sie in den Spiegel gucken, was über Ihrem Leben steht. Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß eines, das alles sind maximal vorläufige Sätze. Das sind alles maximal vorläufige Sätze. Es gibt einen Satz, der endgültig über jedem Menschenleben steht. Jesus. Mein Gott, was für eine Heilsveranstaltung. Unser ganzes kleines Leben mit all seinen unterschiedlichen Programmen. Unsere ganzen Entwürfe, die wir versuchen halbwegs hinzukriegen. Unsere ganzen Systeme, mit denen wir uns also unterschiedlich unsere Sprüche drüber schreiben, sind alle nur maximal vorläufig. Sie gucken in den Spiegel und finden sich an sich schon unsympathisch. Es ist ungeschickt. Sie sehen andere Menschen und denken, nee. Sie hören Dinge nach und sagen, kann nicht sein. Und jetzt merken Sie, Sie kriegen eine völlig andere Sicht. Eine völlig andere Sicht vom Menschen. Sie kriegen eine Weihnachtssicht vom Menschen. Und die Weihnachtssicht vom Menschen ist, dass Gott über jede einzelne Kreatur geschrieben hat. Das Programm über dir lautet übrigens Jesus. Das Programm über dir lautet Jesus, das Programm über dir lautet Jesus. Oh mein Gott, das ist zu schön. Wirklich, stimmt das? Johannes sagt, wenn du nicht glaubst, dann überschlag ein paar Verse und lies nach, was er gesagt hat in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt. Können Sie zur Welt nehmen? Ja, ich glaube schon. Also, Gott hat die Welt geliebt. Und da haben wir gleichzeitig auch das tiefe Motiv. Das größte Motiv für diese gigantische Heilsveranstaltung unseres Gottes. Und jetzt begreifen Sie auch, warum er in die Krippe kam. Damit dieses Programm greifen konnte, damit dieses Programm realistisch sein konnte, damit das nicht nur eine nette Idee ist, sondern zur Wahrheit wurde. Dafür musste in Anführungszeichen der Sohn Gottes Fleisch, Mensch werden. Er nahm diese Kreatürlichkeit an. Er wurde wie wir. Er nahm unsere Rolle an. Wie heißt der zweite Strophe von dem Weihnachtslied? Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. So greift jetzt diese Heilsveranstaltung Gottes. Deswegen wurde er so menschlich. Und nicht nur menschlich, er nahm die ganze Kreatürlichkeit, das ganze Menschsein an. Und das ist ja dann der berühmte Weihnachtssatz von Johannes. Das Wort ward Fleisch, klingt so ein bisschen derb. Er sagt eben nicht, das Wort wurde menschlich, sondern er sagt, das Wort wurde Fleisch. Und Fleisch ist der Ausdruck auch für alles schwierige, belastende, notvolle, sterbliche, sündige, schwierige Menschsein. In diese Existenzform ist rein. Und wohnte unter uns. Oh mein Gott, du hast das Programm tatsächlich umgesetzt. Das Licht, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Jeden Menschen, der in diese Welt kommt. Wunderbar. Und damit ist von Anfang an klar und deutlich bei unserem Johannes-Einstieg, das ist unser Glück, das ist unsere ganz tiefe Freude. Das ist nicht nur unsere innerweltliche Interpretation, das ist seine Offenbarung, die über allen Menschen und auch über dir und mir persönlich an diesem Tag steht. Das Programm, auch von Ihnen, das Programm, das er über Sie gesetzt hat, das er über mich gesetzt hat, lautet Jesus. Das ist das letztgültige Programm. Das ist das Programm. Und das ist die Weihnachtssicht von Gott, die Weihnachtssicht vom Menschen, die Weihnachtssicht von der Geschichte dieser Welt. Das ist eine. Und jetzt denkt man, ja, dann wunderbar, dann rauscht das jetzt durch. Und nein, das rauscht nicht durch. Warum rauscht das nicht durch? Ja, wenn das der Satz doch kommt, muss man sagen, was für ein Gott, das ist ja unglaublich, was für ein Gott, der mit seinem Licht in mein Leben hineinkommt. Nicht nur Schöpfungslicht, nicht nur Erhaltungslicht, nicht nur Wortlicht, sondern seinem Rettungslicht. Danke, mein Gott, her damit. Nein. Johannes im Makrokosmos sagt, er war in der Welt. Und die Welt ist auch durch ihn gemacht, hatten wir schon. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und dann, damit die denken, ja, das kann doch mal ein Ausrutscher passieren, dann sagt das noch einmal, er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Diese doppelte Verneinung, die haut uns natürlich komplett raus. Die verhagelt in Anführungszeichen das ganze Programm. In unserem ersten Denken von der großen Heilsveranstaltung Gottes. Jetzt kommt Gott mit der großen Heilsveranstaltung, sagt über jeder menschlichen Existenz, Licht für dich in Jesus, in Jesus. Und der Mensch erkennt es nicht, der Mensch nimmt ihn nicht an. Ich denke, viele von uns wissen, dass bei dem Vers, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, haben wir zwei Interpretationslinien, die parallel laufen, die unterschiedliche Dimensionen umfassen. Beim einen sind die Seinen ein enger Begriff bezogen auf die Seinen seines auserwählten Volkes Israel, ist eine Denkoption. Allerdings von dem Gesamtkontext des Satzes, auch vom Psalm 24 her, ist die Frage, was ist denn sein Eigentum? Und nach Psalm 24 heißt es, die Erde ist des Herrn. Also der Käse ist schon gegessen. Also die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Das heißt, die größere Linie ist, die Seinen, das Eigentum, das sind wir. Ja, spezifisch nochmal zu auf Israel, aber eben nur als Teilmenge des größeren Ganzen. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in das Sein und die erkannten ihn nicht. Und da könnte man ganz kurz zucken, das darf man ja auch kurz überlegen und sagen, wie versteht die Bibel das, dieses Drama, was in der Geschichte Gottes da abgelaufen ist. Ist es jetzt Ist es jetzt einfach etwas, was für die Menschen nichts können? Und man muss sagen, ja. Ja, dafür können sie nichts. Erste Antwort, ja, dafür können sie nichts. Es gibt, wie heißt es da, diesen brutalen Satz im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, wo es heißt, der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Da ist einer und jetzt wird es eben nicht lustig und fröhlich, es wird brutal, es wird im eigentlichen Sinn diabolisch. Da ist einer, der etwas dagegen hat, tatsächlich. Und das bestimmt die Menschheitsgeschichte. Der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums. Knallhart. Stockdunkel. Deswegen dieses große, starke Motiv, auch bei den ganzen Jesus-Geschichten schwingt es immer mit durch. Wenn die Blinden auftauchen, dann müssen die nicht nur physisch wieder sehen, dann müssen die geistlich sehen. Geistlich sehen. Augen aufkriegen für diese Wahrheit. Also, für diesen brutalen Satz, dafür kann der Mensch nichts. Erste Antwort. Und Sie ahnen schon, Sie spüren es ja schon, ne? Zweite Antwort. Für diesen brutalen Satz, dafür ist der Mensch voll verantwortlich. Es ist voll in der Verantwortung des Menschen, ihn, den lebendigen Gott, zu erkennen und ihn aufzunehmen. Und dieser Spannung, dieser doppelten Spannung, die unser kleines Hirn ein bisschen herausfordert, das schadet nicht. In dieser doppelten Spannung steht nun tatsächlich dieser Text. Zu wissen, nein, das ist ein letztes diabolisches Schicksal, das über dieser Welt liegt. Und ich, der Mensch, bin verantwortlich für das Nicht-Erkennen und das Nicht-Annehmen-Wollen von diesem Licht. Tragisch. Tragisch. Und verstehen Sie, bei der ganzen Interpretation von Weihnachten, dass ja das, was wir letztendlich auch als Jesus-Leute unglaublich spüren, Wir kommen gleich noch drauf, Teil 3. Aber wir, die wir glauben dürfen, wir sagen, Leute, das Licht, hier ist das Licht. Ja. Und die absolute Majorität um uns herum sagt, nö. Gar nicht im Sinn von dramatisch intellektuelle Auseinandersetzung nach langjährigem Denken in philosophischen Kontexten bin ich zur Entscheidung gelangt. Quark, einfach nur nö. Will ich nicht. Kein Bock. Nix. Ich bleibe, wie ich bin. Ah, verstehen Sie jetzt? Das belastet einen. Und je näher die Leute einem stehen, desto mehr belastet es einen. Wo Menschen einem ganz nah sind. Und du bist glücklich über Jesus, Licht der Welt. Und neben dir sind Menschen, die sagen, nö. Das ist etwas, wo du eine Interpretation, wo sie eine Offenbarung bekommen, dass da was abläuft. Das ist wichtig, auch wenn es nicht schön ist, aber das ist wichtig, es zu begreifen. Denn wir werden nicht in eine Weihnachtssülze hineingeführt von der Bibel. So eine ganz wesentliche göttliche Offenbarung. Und zur göttlichen Offenbarung gehört, da gibt es eine ganz gemeine, dunkle Macht, der wir schicksalshaft ausgeliefert sind und der wir uns aktiv noch wieder schicksalshaft übergeben. Und das ist natürlich etwas, das ist nicht ohne. Das gehört mir dazu. Und natürlich, wenn es hier aufhören würde, dann wäre es tragisch. Und jetzt merken wir, wie Johannes das macht. Johannes hört ja eben nicht auf. Sondern er sagt ja, er war in der Welt, die Welt ist ihm gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Oh, traurig. Zweisatz, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen nicht auf. Oh, traurig. Wie viele ihn aber aufnahmen. Oh. Aha. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, denen gab er die Autorisierung, denen gab er die Bevollmächtigung, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wow, merken Sie, jetzt kommt etwas anderes noch mit dazu. Haben Sie den Makrokosmos? Haben Sie die ganz große Linie, die Johannes uns zeigt? Große Linie von Johannes in der Offenbarung lautet, das, was über allen Menschen steht und von allen Menschen abgelehnt wird, fängt er in den Glaubenden an. Das ist Johannes. Okay, nochmal. Das, was über allen Menschen steht, das Programm, was von allen Menschen abgelehnt wird, das fängt er in den Glaubenden an. Oh mein Gott. Dieser Jesus hat die Bevollmächtigung, hineinzugreifen in ihr Leben. Er hat die Bevollmächtigung, die Autorisierung, in ihr Leben hineinzugreifen. Und jetzt beschreibt uns das hier Johannes wiederum in einer Spannung, die, je nachdem, wie sie theologisch-biblisch ticken, natürlich für sie ein bisschen herausfordernd ist. Macht nichts, zweiter Feiertag, lohnt darüber nachzudenken. Denn auf der einen Seite heißt es ja, wie viele ihn aufnahmen. Das heißt, es ist ein ganz aktiver Vorgang. Sie werden nicht, plupp, plötzlich sind sie Christ. Habe ich gar nicht gemerkt. Oh, ich bin ja Christ. Sondern wie viele ihn aufnahmen. Es ist eine Entscheidung, es ist eine Willensentscheidung. Ich will dieses Licht, ich will diesen Jesus, ich will ihn in meinem Leben haben, ich will nicht ohne ihn sein. Und wie auch immer Ihre Formel geheißen haben mag, als Sie Ihre persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Erste Welt, ganz eindeutig, ohne persönliche Aufnahme geht es nicht. Meine Entscheidung für Christus, meine Bekehrung, Ihre Sprache, wie Sie wollen. Aber das andere ist ja, dass in dem gleichen Text ein Klops drin steckt. Das heißt ja hier gleichzeitig, das sind die, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, wieder ein dreifaches, massives Nein, wo ein Nein schon gereicht hätte. Das heißt, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit meinem Menschsein zu tun hat, ist unfähig, dass ich in die Welt Gottes, dass ich zum Glauben komme. Langsam. Gerade habe ich gesagt, Sie müssen ihn aufnehmen. Und jetzt sagt derselbe, das ist übrigens nur so, dass ihr von Gott geboren seid. Und genau das ist das, was wir im Johannesevangelium erleben. Da kommt ja dann zwei Kapitel weiter, dieser super kluge, bibelfeste Nikodemus zu Jesus. Da kämen wir mit unseren ganzen Bibelversen nicht hinterher, wenn der Mann auftaucht. Und dann kommt dieser Mann zu Jesus und spricht mit ihm über diesen Zugang zum Reich Gottes, zum Licht, zur Welt Gottes. Und dann sagt ihm doch Jesus diesen Satz, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Gottes Geist geboren ist, das ist Geist. Also Nikodemus, ganz klar, bei dir muss, in Anführungszeichen muss, eine neue Geburt, eine Geburt von Gott her stattfinden, dass du zum Glauben kommst. Hebt das die Aufnahme in Christus auf? Nein. Nur wiederum sind sie dieser ganz wichtigen, biblisch so relevanten Doppelung. Ich bin als Person immer ich. Ich werde nicht ausgeschaltet. Ich werde nicht ausgeblenkt. Ich darf, kann, muss, mich, will mich entscheiden für Jesus und ihn aufnehmen. Und all das, was in meinem Leben geistlich geschehen ist, ist geschehen, wodurch? Weil er mich von Gott her geboren hat. Und jetzt wird's ganz paulinisch. Jetzt kommt dieser ganze Begriff, der Begriffsraum, der uns so vertraut ist. Sie werden ja jetzt nicht Mitglieder im Dienerstab, kriegen einen Staff-Posten, können mitmischen als Untergefreite irgendwo in der Gottesarmee, sondern sie werden Kind Gottes. Das heißt, sie kommen hinein in diese Welt, die wir im Neuen Testament Mit ganz vielen Sätzen des Apostels Paulus aus seinen Briefen, Römer, Galater, Epheser, verbinden Petrus, Jakobus, alle haben diese Welt. Es ist ein geistlicher Vorgang. Ich gehöre zur Familie Gottes. Ich gehöre ganz persönlich zu diesem Gott. Und deswegen kommt ja am 14. Vers dann dieser Vaterbegriff zum ersten Mal in Johannes 1 dann vor. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Jetzt kommt der Vater und sein eingeborener Sohn und ich werde Kind Gottes durch den Sohn. Ah, jetzt ist rund. Wann ist es rund? Richtig rund. Es ist dann richtig rund und damit möchte ich gerne abschließen, wenn Sie mit im Pronomen drin sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir. Sind Sie in dem Wir drin? Die Exegeten sagen, das hat mit Ihnen und mir gar nichts zu tun. Das Wir, was hier steht, ist der Plural Apostolicus. Klingt gut, ne? Das ist das, wo Johannes sagt, das sind wir. Diese Augen und Ohren zeugen von Jesus. Da hat er erst einmal recht. Das ist das, was er nachher in seinem ersten Brief uns sagt. Im ersten Brief kann er uns das so sagen, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen. Wir haben gesehen. Und wir bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und das jetzt uns erschienen ist. Ja, der Plural Apostolicus. Da stehen sie, stellvertretend diese 12. Und wissen von Jesus, sein irdisches Leben. Sie wissen, haben mitbeobachtet seine Kreuzigung. Sie haben miterlebt die Auferstehung. Sie haben die 40 Tage miterlebt. Sie haben all das miterlebt. Sie sind einer ganz besonderen Menschengruppe zuzuordnen, der sagen, wir sahen seine Herrlichkeit. Ja. Und selbst für die damals galt, Sehen sind zwei Paar Stiefel. Sehen sind zwei Paar Stiefel. Erinnern Sie an diese eigenartige Szene in Johannes im Auferstehungskapitel, Kapitel 20, wo diese beiden, Petrus und Johannes, ihren Privatwettlauf am Ostermorgen machen und der eine schneller als der andere, dann kommen die rein und dann sehen sie und sehen dann doch nicht. Sie sehen, aber können das nicht fassen. Sie können sich fassen. Es braucht ein anderes Sehen. Der Satz von Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ich brauche andere Augen. Ich brauche andere Augen. Wann kriege ich diese Augen? Wann kriege ich diese Augen? Diese Augen kriege ich, das Geschenk der Geburt, die Gott uns gibt. Dieser von Gott geboren, da schenkt er andere Augen. Und jetzt wird aus dem Plural Apostolicus der Plural Ecclesiasticus, der Plural der Gemeinde, der Plural der Gemeinde. Ja. Jetzt können Sie und ich Johannes 1 zitieren und sagen, mein Weihnachtstext. Ey, nein, ich war nicht dabei damals, natürlich nicht. Aber ich weiß aus der Offenbarung Gottes, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, den Menschen. Und wir, ich auch. Wir sahen seine Herrlichkeit. Was haben Sie denn gesehen? Was habe ich denn gesehen? Ich war vor 2000 Jahren nicht dabei. Was sehe ich denn heute? Epheser Brief, Kapitel 1. Mit den inneren Augen des Herzens haben Sie eine Fähigkeit zu sehen, die ist genial. Denn in 2. Korinther 4 heißt es ja eben, wenn den einen, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das Helllicht des Evangeliums, dann sagt er von den anderen, dass unter euch, die ihr glaubt, ein Schöpfungswunder passiert ist. Licht soll hervorleuchten. Das hat Gott damals, so sagt Paulus, in 1. Mose 1 gesprochen. Und so wie er damals gesprochen hat, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, so hat er in eure Herzen, in eure Herzen einen hellen Schein gegeben, dass durch uns entstünde die Erkenntnis des Angesichtes Gottes in Jesus Christus. Jetzt ist bei ihnen das Licht angegangen. Bei ihnen ist das Licht angegangen. In ihrem Herzen ist das Licht angegangen. Und jetzt sind wir an diesem Weihnachtsfest und sagen, oh mein Gott, wir brauchen diese Interpretation. Natürlich brauchen wir diese Interpretation. Und wir brauchen nicht nur ein paar nette Sätze zum Weihnachtsfest im Allgemeinen. Nochmal, machen Sie nicht alles so schlecht, ist alles nachvollziehbar. Sondern Sie haben mit mir einen ganz anderen Schatz. Sie haben die Offenbarung Gottes. Und damit will er Ihnen und mir das Herz füllen. In all dem Kram und all den Umständen unseres Lebens spricht er über Sie und mich dieses Lebens- und Rettungsprogramm aus. Schauen Sie in den Spiegel. Schauen Sie in den Spiegel. Und sagen Sie sich das im Namen Gottes über meinem Leben. Steht das Programm. Jesus. Über meinem Leben steht das Programm. Jesus. Alles andere ist sekundär, tertiär und wie Sie noch weiter sagen wollen. Das ist das Entscheidende. Erkennen Sie mit ganzer Klarheit, dass das kein nettes Weihnachten ist. Welt ging verloren. Ja. Das ist nicht lustig. Und die Umstände, in denen wir sind, sind nicht locker und leicht. Wir haben kein kitschiges Fest, wir haben ein kraftvolles Fest. Denn Welt ging zwar verloren, aber da ist ja der eine gekommen, der geboren wurde. Und es geschieht in ihn und in mir dieses Geschenk, was uns überglücklich macht. Wer, du, ich, sie, ich, die wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die wir von Neuem geboren wurden, die wir uns für ihn entschieden haben, die wir ihn aufgenommen haben, merken Sie? Die wir sagen dürfen, wir sahen seine Herrlichkeit. Von denen gilt fortan, es ist eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Ach, das muss ich Ihnen ganz, 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 ganz kurz erklären. Das ist das Spitzenduo aus dem Alten Testament. Dieses Duo, Gnade und Wahrheit, das ist in der griechischen Sprache so komisch bei uns ankommend, dass wir es gar nicht richtig verstehen können. Das sind die beiden Begriffe, die im Alten Testament, insbesondere in dem Psalm, ganz oft als Paar auftauchen. Dann allerdings meistens als Liebe für Gnade oder Huld für Gnade und für Wahrheit. Von unserem griechischen Denken landen wir ruckzuck in einer sehr juristischen Welt. Vom Alten Testament her hat das nur annähernd etwas mit Juristerei zu tun hat, vielmehr mit Treue. Treue, Verlässlichkeit. Wer den Sohn sieht, wer den Vater sieht, der hat die Welt voller Gnade, Huld, Liebe, Zuwendung. Er hat die Welt voller Treue, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Und das, so sagt der Text, fortwährend, 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 fortwährend. Aus Ihrem Leben, aus meinem Leben, tritt Gnade und Wahrheit, Huld und Treue, Liebe und Verlässlichkeit nie mehr zurück. Denn sie gehören mit zum Plural Ecclesiasticus. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und so können Sie mit mir noch richtig gut Weihnachten feiern. Nur tun Sie mir einen Gefallen und sich auch. Hören Sie nicht nach dem ersten Teil der Strophe auf. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Doppelpunkt. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Wenn Sie wollen, die zweite Strophe dazu. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Und dann der Schlussvers. Freu dich, wer? Du Christenheit. Das ist das mit dem Plural Ecclesiasticus? Das sind sie. Verstehen Sie? Es ist nicht verboten, an Weihnachten sich zu freuen. Komm, wir beten. Und wir freuen uns sehr, Herr Jesus, das tun wir wirklich. Wenn unser Geist, wenn unsere Seele, wenn unser Herz, unsere Person das ein ganz klein wenig sehen darf, dann sind wir einfach unendlich dankbar. So unendlich dankbar für diese universale Heilsveranstaltung. Unendlich dankbar. Und dass über unserem Leben, auch über unserem ganz persönlichen Leben, das Jesus-Programm steht. Wie gut ist das denn? Und dass wir in großer Klarheit und Nüchternheit die Weltproblematik, auch unsere Problematik sehen. Mein Gott, wenn du nicht bei uns das Licht angemacht hättest. Wir säßen genauso im Zappenduster Dunkeln wie alle anderen auch. Jetzt warst du so freundlich in deiner Güte, Liebe und Zuwendung, dass du uns neu geboren hast aus Glauben. Dass du es uns geschenkt hast, dich annehmen zu dürfen, uns für dich zu entscheiden. So danken wir dir, dass wir zu diesem Wir, das Sehenden, gehören dürfen. Hab von Herzen Dank dafür. Und natürlich bitten wir dich heute Morgen, insbesondere für die vor unserem inneren Auge jetzt auftauchen, denen wir von ganzem Herzen das wünschen, dass sie mit zum Wir, das Sehenden, gehören dürfen. Tu das Wunder an ihnen, wie du das Wunder an uns getan hast. Schaffe du dieses Lichtschöpfungswunder auch in unseren Tagen. Wir vertrauen dir die an, die uns ganz nah am Herzen sind, in besonderer Weise. Komm und mach es hell. Und dann danken wir dir, dass du diese Heilsveranstaltung nicht beendest. Und wir danken dir, dass sie über dieser Welt steht. Und dass wir mit diesen Weihnachtsaugen von dir auch diese Welt anschauen dürfen. Aushalten, ertragen, lieben, mitarbeiten, dienen, dich hineinbringen. Segne uns, an welchem Platz auch immer du uns dazu gebrauchen kannst. Danke, dass du über unserem Leben und über diesem Weihnachtsfest unser Herr und unser Gott bist. Wir danken dir und freuen uns an dem, was wir feiern dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.